Verstehen.
Analysieren.
Lesen.
Graben. Untersuchen.
Spiegeln.
Erklären.
Entschlüsseln.
Beobachten.
Entdecken.
Informieren.
Messen. Experimentieren.
Zuhören.
Berlin Research. Forschung in Berlin. Der BR50 Podcast.
Und willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts von BR50. Das ist eine Initiative renommierter Wissenschaftseinrichtungen in Berlin. Zu denen gehören Helmholtz, Leibniz und Max-Planck-Institute und dazu gehören aber auch die Ressortforschung des Bundes und andere Institute, die in der Hauptstadtregion forschen. Wie zum Beispiel das ZEUS, das Zentrum für Osteuropa und wissenschaftliche Studien, ein unabhängiges, internationales, öffentlich finanziertes Forschungsinstitut. Und da sind wir heute zu Gast. Ich freue mich, dass die wissenschaftliche Direktorin Gwendolin Sasse bei uns ist. Willkommen.
Guten Tag und schön, dass wir das hier am ZEUS heute machen können.
Und auch das Centre Marc Bloch ist ein deutsch-französisches Forschungsinstitut oder Forschungszentrum für Geistes- und Sozialwissenschaften. Dort forscht Nazan Maksoudian. Schön, dass Sie dabei sind.
Hallo, vielen Dank.
Im BR50-Podcast reden wir über die Themen, die wichtig für uns sind, über Mobilität, Medizin, Diversität und auch über Forschungsfreiheit in autoritären Ländern. Unser Thema heute.
Als Frau, als Armenierin, als Juden, als kritische Intellektuelle, die in einem repressiven Land geboren und aufgewachsen ist, weiß ich, was es heißt, also ständig nach einem Trick zu suchen.
Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen den Kooperationen, die zwischen staatlichen Institutionen, und dazu gehören in diesem Fall alle russischen Universitäten, zu unterscheiden auf der einen Seite und individuellen russischen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen.
Alle Formen der Unterstützung sind sinnvoll, finde ich, also kurzfristig oder langfristig oder da oder hier. Es sollte Unterstützung für das Exil als auch Unterstützung für die lokalen Strukturen geben.
Also wenn man es optimistisch formuliert, dann denke ich, dass wir mit Blick auf die Ukraine jetzt eigentlich an einem Punkt viel zu spät und durch einen Krieg erst gekommen sind, wo wir einen Teil in Europa überhaupt erstmal richtig wahrnehmen.
Freie Forschung in autoritären Ländern, Möglichkeiten und Herausforderungen zwischen Anpassung, Flucht und Vertreibung. Darüber reden wir jetzt. Ich bin Thomas Prinzler und ich freue mich auf das Gespräch mit Gwendolin Sasse. Sie erforscht Gesellschaften zwischen Stabilität und Wandel. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Russland und Ukraine. Sie studierte Geschichte, Slawistik und Politikwissenschaften an der Universität Hamburg und Politikwissenschaften an der London School of Economics. Frau Sasse war Professor of Comparative Politics im Department of Politics and International Relations an der University of Oxford. Und jetzt ist sie Einstein-Professorin für vergleichende Demokratie- und Autoritarismusforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin. Alles soweit korrekt?
Ja.
Wunderbar. Nazan Maksoudian ist mein zweiter Gast bei dieser Folge, der dritten. Sie ist Senior Researcher am Centre Marc Bloch und Gastprofessorin am Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin. Nach dem Studium der Politikwissenschaften in Istanbul und verschiedenen Forschungsaufenthalten, unter anderem am Zentrum Moderner Orient und am Wissenschaftskolleg hier in Berlin, war sie bis 2016 Professorin für Geschichte in Istanbul. Ihre Forschungen gelten insbesondere Kindern und Jugendlichen im Osmanischen Reich, aber auch später und im Krieg. Einhellig ist die Verurteilung des Krieges durch die deutschen Wissenschaftsorganisationen, wie auch durch die Einstein-Stiftung. Die Deutsche Forschungsgesellschaft, DFG, hat als Konsequenz auf den russischen Angriff alle Förderprojekte zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Deutschland und Russland ausgesetzt. Andere Einrichtungen haben das ebenso getan. Ist das die richtige Entscheidung, Frau Sasse?
Es war erstmal ein notwendiges Zeichen, aber es wird ja gerade an den Formulierungen und dann auch an den Förderprogrammen nachjustiert. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen den Kooperationen, die zwischen staatlichen Institutionen, und dazu gehören in diesem Fall alle russischen Universitäten, zu unterscheiden auf der einen Seite und individuellen russischen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Und für mich gingen die ersten Formulierungen auch der Allianz der Wissenschaftsorganisationen etwas über das Ziel hinaus, denn dort ging es auch darum, dass sogar Veranstaltungen nicht mehr mit russischen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen durchgeführt werden sollten. Und es wurde eine Formulierung benutzt, dass deutsche Fördermittel nicht Russland zugutekommen sollen. Das ist vielleicht verständlich als erster Instinkt, zeigt aber eine Verengung in der Argumentation, für wen diese wissenschaftlichen Mittel sind. dass sie also direkt im Dienste des Staates stünden, das ist eine unglückliche Formulierung. Aber wie gesagt, hat man davon zum Teil wieder Abstand genommen und bemüht sich jetzt um eine gar nicht einfache Differenzierung, wie man denn weiter auf individueller Ebene eben auch nicht nur in Anführungszeichen mit Geflüchteten ukrainischen oder jetzt auch russischen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen kooperieren kann, diese Kontakte erhält und auf der anderen Seite größere Kooperationen mit staatlichen Institutionen. Da geht es natürlich häufig auch um große naturwissenschaftliche Projekte, Labore und so weiter auszusetzen.
Jutta Almendinger hat das ja kürzlich bezeichnet als Sanktionen erreichen das Gegenteil. Andererseits sagen auch viele, man muss ein Zeichen setzen, man muss klar machen, dass dieses Verhalten der russischen Regierung nicht toleriert und akzeptiert werden kann. Und da muss ein Druck von innen auch entstehen.
Ja, das stimmt erst einmal so. Das ist die Logik bei Sanktionen, seien es Wirtschaftssanktionen oder Wissenschaftssanktionen. Aber ich glaube, diese Sanktionen unterscheiden sich. Und inwieweit Wissenschaftssanktionen Druck auf die Gesellschaft und auch auf die Eliten des Landes wirklich ausüben kann, der dann zu einem Systemwandel führen könnte, das ist, glaube ich, eine weniger klare kausale Kette, als es bei Wirtschaftssanktionen ist. Und deshalb geht es aus meiner Sicht genau um eine etwas genauere Differenzierung, an wen welche Ressourcen gehen und mit welchen Mitteln man auch individuelle Förderung oder auch Austausch weiter erhalten kann.
Bei dieser Kooperation denkt man natürlich in diesen Tagen auch sofort an die internationale Raumstation, die ISS, die ohne Russland nicht existieren könnte, aber ohne den Westen auch nicht. Also da ist eine Zwangskooperation notwendig.
Ja, diese Kooperation wird erstmal aus Zwang, nehme ich an, aber auch aus der positiven Entscheidung, dass man es erhalten will, nehme ich an, erhalten. Aber da gibt es sicher eine in der Sache angelegte Unterscheidung zwischen einer Kooperation im Weltall und einer Kooperation auf dem Boden.
Ja, also für mich die totale Beendigung aller Forschungskooperationen mit Russland wäre sehr problematisch. Also manche Sanktionen am ersten Wochen waren alarmierend, hysterisch, diskriminierend und sogar fremdenfeindlich. Und also Atmosphäre war sehr gefährlich, fühlte ich. Und ich bin auch besorgt und über das rasche Tempo und die ansteckende Wirkung dieser Cancel Culture. Das war wie eine Cancel Culture aus meiner Sicht.
Wir alle sehen, wir leben in einer globalen Schicksalsgemeinschaft auf diesem einen Planeten. Wir leben im Zeitalter des Anthropozäns. Wir als Menschheit gestalten, entwickeln, zerstören diesen Planeten. Wir müssen uns austauschen.
Austauschen, Kooperation. Soweit Joybrato Mukherjee, der Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, vor einiger Zeit im Gespräch mit mir. Stichwort Science Diplomacy. Was heißt das jetzt? Was bedeutet das in Kriegszeiten?
Vielleicht müssen wir erst einmal kurz diskutieren, was es überhaupt heißt, also auch nicht in Krisen- und Kriegszeiten. Wissenschaftsdiplomatie oder Science Diplomacy ist ein Begriff, der von internationaler Wissenschaftskooperation erst einmal zu differenzieren ist. Diplomatie ist eine Sache und Wissenschaft ist etwas anderes. Und Wissenschaft soll sich auch globalen Herausforderungen stellen und das geht nur in internationalen Kooperationen. Aber wir hören ja insbesondere von Wissenschaftsdiplomatie, wenn andere Kanäle des Austauschs, des Dialogs, der Kooperation nicht funktionieren. Und so wird es häufig genau benannt. Also auf der Webseite der Leopoldina finden wir den Satz, Wissenschaft und Forschung kennen keine Grenzen. Und wenn andere Beziehungen schwer werden oder nicht möglich sind, dann geht es doch über Wissenschaft weiter, einen konstruktiven Dialog zu erhalten. Das sind hohe Erwartungen und ich glaube, diese Erwartungen lassen sich nicht immer umsetzen. Und es schwingt auch ein Element von Instrumentalisierung mit. Also Wissenschaft im Sinne von diplomatischen Beziehungen, die erhalten werden müssten, einzusetzen, ist etwas anderes als freie Wissenschaft zu globalen Herausforderungen.
Genau, wir reden ja von freier Wissenschaft und hier wirkt das so ein bisschen, als würde Wissenschaft, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen zu politischen Statements oder zu politischer Haltung geradezu gedrängt?
Ja, zum einen geht es um vielleicht diese Art von Aussagen, aber es geht ja eigentlich bei Wissenschaftsdiplomatie um dieses Element des Vertrauens schaffen, oder in der Sprache der Wissenschaftsdiplomatie geht es auch darum, gemeinsame Werte zu schaffen. Und das passiert durch Kooperationen, aber es ist erstmal, glaube ich, ein Element, was sich entwickelt durch Wissenschaftskooperationen. Also jetzt das erhalten zu wollen, ohne den Rest der Wissenschaft, die sich freie Themen sucht und die dann auch in internationaler Kooperation bearbeitet, ist eigentlich schwer vorstellbar. Und im besten Fall können wir jetzt überlegen, wie können wir durch eine individuelle Förderung Kontakte erhalten, somit also auch dieses Grundvertrauen, was es ja dann in wissenschaftlichen Kooperationen gibt, erhalten. Und das kennen wir noch aus kalten Kriegszeiten, dass dann das eine Grundlage sein kann, wenn sich auch politische Bedingungen wieder ändern.
Also wenn man von Science Diplomacy als sinnvolle zivilgesellschaftliche Initiativen zur politischen Annäherung sprechen will, muss auch, ich glaube, auf der Ebene des Staates eine gewisse Bereitschaft bestehen. Also denken wir zum Beispiel an die Türkei und Armenien. Dort gab es jahrzehntelange zivilgesellschaftliche Arbeit und Forschungszusammenarbeit. Aber all dies wurde durch die Autokratisierung der Türkei seit 2015/16 und die Niederlage Armeniens im Krieg gegen Aserbaidschan im Jahr 2020 unterbrochen. Also da gibt es im Grunde keinen Raum mehr für Science Diplomacy.
Schauen wir auf Sie, Frau Maksudyan. Sie kommen aus der Türkei, sind 2016 nach Deutschland geflohen. Wann war für Sie der Punkt erreicht, an dem Sie beschlossen, hier in Istanbul kann ich nicht mehr leben und arbeiten?
Also der ausschlaggebende Faktor war definitiv der Putsch, also beziehungsweise der Putschversuch. Die politische Situation im Land hatte sich seit den Wahlen im Jahr 2015 verschlechtert. Es wurden Verbrechen gegen die Menschlichkeit, gegen Kurden begangen. Die akademischen Freiheiten waren unter Beschuss, aber der Putsch war der letzte Tropfen.
Dieser Prozess, vermute ich mal, mit Erdogan als Präsident, der ist ja nicht von heute auf morgen und plötzlich, der war ja schleichend.
Ja.
Haben Sie das beobachtet, haben Sie das kommen sehen oder befürchtet?
Also ja, als Frau, als Armenierin, als Juden, als kritische Intellektuelle, die in einem repressiven Land geboren und aufgewachsen ist, weiß ich, was es heißt. Also ständig nach einem Trick zu suchen. Und also ich forsche seit vielen Jahren über osmanische Geschichte, aber ich habe mich auch intensiv mit dem Völkermord an den Armeniern beschäftigt. Direkt verboten war das an meiner Universität in Istanbul nicht. Aber bei der zum Beispiel mündlichen Prüfung meiner Habilitation fiel ich zweimal durch, weil ich immer wieder den Begriff Genozid verwendet hatte. Das war im Jahr 2015. Also das und der Ausschuss haben das sehr kritisch gesehen. Aber ich hatte mich geweigert, meine Thesen abzuschwächen. Und beim dritten Mal, also dritten Versuch, ließ man mich bestehen. Ich bin mir nicht sicher, warum. Also wahrscheinlich, weil ich sehr hartnäckig war. Aber ich glaube, Ihnen war klar, dass ich alle 6 Monate kommen würde. Also müssen Sie alle 6 Monate eine Sitzung abhalten, bis ich die mündliche Prüfung bestanden habe. Aber doch in vielen Fällen, also der Widerstand ist Selbstzensur. Man ist gezwungen, im Titel oder der Zusammenfassung subtil zu sein. Das heißt, nicht Genozid zu sagen.
Das heißt, es hat sich schon auch für Sie angedeutet, aber Sie haben Grenzen ausgetestet,
ja,
an der Stelle. Schauen wir auf Russland. Wann war für Sie, Frau Sasse, klar, dass Russlands Präsident Putin zum Autokraten wird? Oder war das immer klar?
Also die Tendenz war schnell klar. Als er anfing, auch schon kurz nach seiner Berufung, muss man eigentlich sagen, zum Präsidenten. Und danach ist er ja noch einmal erst richtig gewählt worden. Hat er ja auch selber Begriffe eingeführt, wie es sei eine gelenkte Demokratie in Russland. Das ist ja schon ein deutliches Anzeichen dafür, wenn man Adjektive vor die Demokratie setzt, dass sie dann also keine wirkliche Demokratie mehr ist. Und dann ist es eigentlich ein Trend gewesen seit seiner ersten Wahl, sind das keine freien und fairen Wahlen. Es ist dann ein wirklich ziemlich linearer Trend, dass sich das immer weiter verstärkt hat und dass die repressiven Maßnahmen gegen Kritik, gegen die Zivilgesellschaft immer mehr zugenommen haben, dass der Staat noch weiter, der schon kein wirkliches demokratisches System war, immer weiter umgebaut wurde, bis hin zur Verfassungsänderung von vor 2 Jahren, wo wir nochmal eine extreme Steigerung auch des Autoritarismus sehen. Aber eigentlich ist es eine kontinuierliche Tendenz seit der Ära Putin.
Der Kriegsbeginn, der Angriff, der Überfall Russlands auf die Ukraine. Ich gebe zu, mir ging es wie vielen anderen auch, ich hätte damit nicht gerechnet. Ich habe mitgerechnet, dass Putin pokert, dass Putin den Westen herausfordert, aber dass er diesen letzten Schritt macht, hätte ich nicht vermutet, viele andere auch nicht. Andere sagen wiederum, ja, ihr hättet nur richtig lesen müssen, das hat er alles gesagt.
Er hat in der Tat vieles gesagt und ich glaube, an vielen Stellen auch in der Politik ist nicht genau hingeguckt worden, was gesagt wurde und was sich auch im Land und im politischen System Russlands verändert hatte über die Jahre. Also diesen Trend, den wir gerade besprochen haben. Und ich glaube, es war vorherzusehen, dass es zu einer Ausweitung des Krieges kommt, den es ja auch schon 8 Jahre in der Ukraine gab. Den hat man vielleicht hier auch nicht mehr genug wahrgenommen, aber es gab ja bereits andauernden Krieg in der Ostukraine. Und die Ausweitung dieses Krieges war spätestens seit dem massiven Truppenausbau im letzten Frühling klar. Welche Ausmaße das annehmen würde und dass es dann mit dieser Vehemenz am 24. Februar aus ja eigentlich 3 Richtungen die Angriffe auf die Ukraine und auf die großen Städte der Ukraine losgeht, das haben wir uns, glaube ich, alle nicht genau so ausmalen wollen und deshalb es auch nicht sehen können. Aber in der Tat, die Rhetorik auch eines Präsidenten nachzuvollziehen. Eigentlich bin ich ganz bei Ihnen, dass mich interessieren eigentlich auch gesellschaftliche Dynamiken mehr als die Staatsoberhäupter. Aber selbst in der Rhetorik von Wladimir Putin ist auch nochmal ein deutlicher Wandel zu sehen, dass es eben vor dem Krieg schon nicht mehr in Anführungszeichen nur um Dinge wie die NATO-Osterweiterung geht und Sicherheitsinteressen, sondern dass da ganz andere Dinge mitschwingen. Diese Zerstörung der unabhängigen Ukraine, das sich einverleiben wollen einer Nation, die als Brudervolk definiert wird, aber gegen das man jetzt einen Angriffskrieg führt. Also diese Rhetorik hat sich nochmal an einer Brutalität gewonnen und mündete dann in Begriffe wie Denazifizierung und Entmilitarisierung in der Rede kurz vor dem Angriffskrieg.
Freie Forschung in autoritären Ländern, der BA50-Podcast mit Professorin Nazan Maksudian, Sandra-Marc Bloch und Professorin Gwendolin Sasse, Zentrum für Osteuropa und internationale Studien. Vor einem Jahr wurde in Russland das neue Bildungsgesetz verabschiedet, das sämtliche wissenschaftliche Kontakte unter staatliche Kontrolle stellte. Das heißt, alle Kontakte mussten angemeldet und genehmigt werden und es sollen Berichte über Treffen geschrieben werden. Der ausländische Einfluss sollte damit zurückgedrängt werden. Ist das nicht das Todesurteil freier Wissenschaft und war das oder ist das Putin nicht klar gewesen?
Das war ihm klar und es ist genau das Ziel, diese Räume einzugrenzen. Und auch das ist wieder ein längerfristiger Trend, den wir beobachten und mit dem wir auch versuchen mussten, schon uns länger auseinanderzusetzen, wenn wir eben diese Länder und auch in diesen Ländern forschen wollen, nicht nur über sie, sondern auch in diesen Ländern forschen wollen. Und der Raum für Wissenschaftsfreiheit ist sehr klein geworden und am Ende war er eigentlich kaum noch gegeben. Das heißt, man muss auf bestehende Kontakte aufbauen können und man muss Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sozusagen in Räumen oder besser draußen eben genau nicht in Räumen erwischen, um anders noch reden zu können. Das heißt, auch die physischen Räume für den Austausch waren sehr klein geworden und worauf Sie gerade anspielen, ist auch die Gesetzgebung was die ausländischen Agenten oder unerwünschte Organisationen im Ausland ist, das Pendant dazu angeht. Und das hat, das haben wir auch in den letzten Monaten, in den letzten Jahren immer schon wieder gespürt, dass auch einzelne Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen nicht mehr mit uns kooperieren können, wenn zum Beispiel selbst sehr harmlos klingende Geldflüsse wie die Kosten einer Reise zu begleichen ausreichen können, um das Label ausländischer Agent zu bekommen oder eben unter großen politischen Druck zu geraten. Das heißt, diese Freiräume waren bereits sehr klein und selbst über Veranstaltungen, die in den letzten 2 Jahren alle online stattfanden, kann natürlich auch nur sehr begrenzt ein Austausch stattfinden, denn dann hört natürlich auch gleich der Staat nochmal anders zu. Das heißt, das sind parallele Entwicklungen im Gang gewesen, die diesem Austausch, einem offenen Austausch entgegenstehen und zunehmend wirkliche Forschung in und über Russland erschweren. Und das ist ein großes Problem. Und auch wenn wir in die Zukunft schon denken, wir brauchen ja genau Informationen, Daten über Gesellschaften in autoritären Systemen. Und diese sind sehr schwer nach auch wissenschaftlichen Standards zu erheben. Und machen mir große Sorgen, wie das in der Zukunft in Russland noch möglich sein kann. Man hat immer wieder, darauf sprachen Sie auch etwas an mit Ihrer Habilitation, vielleicht war es Ihre, dass Sie alle 6 Monate gekommen sind, aber und man eigentlich einfach sich nicht mehr mit ihnen beschäftigen wollte. Aber es gibt auch immer mal wieder Zeitfenster, in denen vielleicht weniger Augenmerk auf bestimmten Personen liegt oder auf bestimmten Institutionen. Manchmal kann man die Methoden anpassen, ob man nun das vor Ort macht, ob man es bewusst mit Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen vor Ort macht, ob man es etwas auslagert, ob etwas online funktioniert oder doch lieber offline. Also man kann mitunter, wenn man eng am Geschehen ist, gewisse Zeitfenster auch nutzen. Aber diese sind in Russland in den letzten Monaten und Jahren sehr, sehr klein geworden.
Die Repression Putins, die Säuberungen Erdogans nach dem Putsch in der Türkei. Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, warum fürchten Despoten freie Forschung?
Sie wollen zum einen interessanterweise international sichtbare Wissenschaftsstandorte sein. Und sie fördern häufig auch diese Art von Forschung und Kooperation, wenn es um die Natur- und Lebenswissenschaften geht. Aber in meinem Bereich, in den Sozialwissenschaften und man kann auch die Geisteswissenschaften hinzunehmen, ist es eine ganz andere Dynamik und auch Kooperationsprogramme, die eigentlich so die ganze Bandbreite der akademischen Disziplinen abdecken wollen, auch Förderprogramme zum Beispiel aus Deutschland. Da muss man schon sagen, dass das immer eher stiefmütterlich behandelt wird und eigentlich geht es dann aus der Sicht dieser Staaten um die naturwissenschaftlich orientierten Projekte. Und es hat auch in den letzten Jahren noch nie gut funktioniert, wirklich zum Beispiel Förderorganisationen aus Russland und Deutschland zu verbinden. Diese Programme gab es, aber das hat in der Praxis, vielleicht in der Geschichte, bei ganz selektiven Themen funktioniert und in den Sozialwissenschaften so gut wie gar nicht. Also da darf man eigentlich da auch keine Illusionen haben. Denn natürlich heißt das, wenn wir zur Gesellschaft in Russland forschen, dann forschen wir nicht nur, aber auch kritische Stimmen in der Gesellschaft. Dann erforschen wir zum Beispiel die seit Jahren immer wieder stattfindenden lokalen Proteste in ganz Russland, die sich bisher nicht gegen Putin direkt gewandt haben, aber die lokale Missstände anprangern. Und selbst das zu erfassen, was ein wichtiges Thema in der Forschung zu autoritären, nicht nur in autoritären, aber auch in autoritären Gesellschaften, in Staaten ist, ist natürlich überhaupt nicht im Sinne des autoritären Systems selber. Das heißt, die Themen, die wir bearbeiten wollen in den Sozialwissenschaften, aber dann auch die Möglichkeit, dass sich daraus mehr entwickelt und dass wir auch an den Akteuren dran sind, die auch das Regime in Frage stellen könnten, ist natürlich eine Sorge, die dahinter steht.
Also ich sage ganz kurz, kritisches Denken ist in repressiven Regimen nicht erwünscht, natürlich nicht erlaubt. Und ohne die Freiheit des Denkens und ohne die Freiheit der Meinungsäußerung sind die Grenzen der wissenschaftlichen oder künstlerischen Arbeit sehr eng. Und dann kommt das intellektuelle Exil. Das ist mein Forschungsthema. Vielleicht ich sage ein paar Wörter. Also das intellektuelle Exil ist ein großes Thema für alle historischen Epochen und Orte. Also denken wir an die Juden am Ende des 15. Jahrhunderts oder an die Ungarn, die nach 1956 ins Exil gingen oder die Iraner nach 79 und so weiter und so fort. Das ist auch sehr aktuell natürlich. In den letzten 6 Jahren in Berlin kamen Menschen aus der Türkei, Weißrussland, Afghanistan und jetzt der Ukraine. Ganz kurz über meine Forschung. Ich beschäftige mich mit der Geschichte der akademischen Verflechtungen zwischen Deutschland und der Türkei in den 30er und 40er Jahren. Ich konzentriere mich dabei insbesondere auf deutsch-jüdische Wissenschaftlerinnen, die in den 30er Jahren fliehen mussten, und junge türkische Doktoranden in Deutschland, deren Forschungsthemen und Doktorväter eng mit dem NS-Regime verbunden waren. Also die Türkei bot den emigrierten Wissenschaftlern aus einer utilitaristischen Perspektive heraus Zuflucht, um Fakultäten, Lehrstühle und so weiter einzurichten. Aber die Regierung war nicht kritisch gegenüber der NS-Wissenschaft oder der Art und Weise, wie die Wissenschaftler ins Exil gezwungen wurden. Damals dann war Deutschland wie ein Käfig, aber heute steht es für Freiheit. Aber die globale Welle gegen akademische Freiheiten ist, finde ich, besorgniserregend.
Istanbul ist Ziel vieler russischer Intellektueller zurzeit. Die Stadt bietet Asyl für Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen und Künstler. Das ist ja auch eine Verbindung, ganz anders. Das autoritäre Regime ist jetzt Asylort für kritische Wissenschaftler geworden.
Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was passiert in der Türkei mit russischen Wissenschaftlern jetzt.
Also im Moment ist, glaube ich, noch nicht klar, wie viele russische Emigranten, Emigrantinnen, darunter sind viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, in Istanbul in der Türkei bleiben werden. Im Moment ist es einfach auch de facto einer der wenigen Wege, wie man ausreisen kann. Also es ist eventuell auch ein Zwischenstopp in verschiedene andere Richtungen.
Frau Maksudian, Sie hatten gesagt, wie Sie sozusagen zu Ihrer Doktorverteidigung gekommen sind. Welche Tricks oder welche Wege gibt es für Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen im Land, sagen wir mal, zivilen Ungehorsam, wissenschaftlichen Ungehorsam zu leisten?
Also wie gesagt, ich finde es als Historikerin manchmal sehr schwierig, ohne Selbstzensur einen Widerstand zu halten. Das ist als Historikerin, also spüre ich immer den Druck der Politik. Geschichte ist eine besonders kritische Disziplin für autoritäre politische Regime. Also wie George Orwell sagte, who controls the past controls the future. Aber auch für wenige loaded Disziplinen in den Lebens- und Naturwissenschaften ist der politische Druck und Einfluss ist da, denke ich. Aber für mich wirklich, ich habe keine echte Tricks, das ich empfehlen kann, weil was ich hatte, was zu viel Selbstzensur und ja, ich war satt.
Sie hatten ja, Frau Sasse, schon kurz gesagt, in die Zukunft geschaut. Es werden sehr viele das Land verlassen, aus der Türkei, aus der Ukraine, aus Russland. Wie kann man kritische Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen unterstützen? Welche Möglichkeiten haben wir von hier aus, Sie von hier aus?
Also zum einen muss man, glaube ich, erstmal sagen, dass natürlich die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die aus der Ukraine fliehen, aus einem ganz anderen Kontext fliehen. Und sie sind auch in Not und sie brauchen Unterstützung. Sie kommen aber nicht aus einem autoritären Kontext und sie sind also jetzt nicht geflohen, weil sie kritische Stimmen sind. Das muss man, glaube ich, nochmal differenzieren. Da geht es jetzt um zum einen den Erhalt von wissenschaftlichen Strukturen. Wir haben ja die Bilder vor Augen, wie auch physisch Universitäten zerstört werden momentan. Andere Institutionen, auch andere Universitäten, Universitäten oder wissenschaftsnahe Organisationen versuchen, sich vor Ort zu erhalten. Das heißt, wir müssen auch darüber nachdenken, wie fördern wir und unterstützen wir vor Ort, um auch Strukturen zu erhalten, nicht nur die Gebäude, sondern die Personen, ihre Gehälter, die Möglichkeiten, Universitäten zu erhalten. Das erfordert also auch Förderung vor Ort und nicht nur Förderung von geflüchteten Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, was natürlich auch wichtig ist. Und bei der Förderung von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die jetzt ankommen in Deutschland, in anderen Teilen Westeuropas und in Nordamerika, geht es auch sehr stark darum, nicht nur kurzfristig unter diesem ja auch problematischen Begriff Scholars at Risk, das ist auch wieder so ein Label, was natürlich gleich diese Opferrolle hervorhebt. Es muss gelingen, Leute auch zu ihren Themen, in ihren Disziplinen weiter arbeiten zu lassen, und das erfordert mehr als kurzfristige Unterstützung. Natürlich ist es verständlich, dass jetzt erst einmal viele Programme für kurzfristige Unterstützung angeboten werden, aber es geht ja dann um mittelfristige Perspektiven. Es geht zum Teil, sicher auch nur zum Teil, um eine Rückkehr in die Ukraine, wie auch immer diese dann aussehen mag, mag man sich momentan gar nicht vorstellen. Und es gehört auch die Realität dazu, dass es nicht gelingen wird, alle, die aus der Wissenschaft kommen, auch in der Wissenschaft zu halten, sei es hier oder in der Rückkehr in die Ukraine. Das heißt, da geht es auch um viel komplexere Überlegungen zu, in welchen anderen Gebieten können Menschen vielleicht tätig werden, hier oder wenn sie zurückgehen. Also das ist schon mal ein, glaube ich, ein sehr, sehr komplexer Fragenkatalog. Und wenn es dann um geflüchtete Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen aus der Türkei, aber jetzt auch aus Russland verstärkt geht, dann ist auch wieder die Frage der, was kann kurzfristig getan werden, nur begrenzt hilfreich, denn wir erhöhen ja nicht die Chancen dieser Menschen, zurückgehen zu können und sich dann wieder einzuordnen in das System. Das heißt, das sind eigentlich alles Entscheidungen zum längeren Bleiben bis zu einer politischen Veränderung in Russland, und die wird irgendwann kommen, aber sie wird nicht morgen kommen.
Das heißt, letztlich, wenn wir mal ganz pessimistisch schauen, kann das über sehr, sehr lange Zeiträume sein, wenn die Ukraine fällt.
Ja, also die Zeiträume sind lang. Ich glaube nicht, dass die Ukraine fallen wird in dieser Hinsicht, und wir wissen noch nicht, wie dieser Krieg ausgehen wird. Wir sehen gerade, dass er sich nicht so leicht und schnell gewinnen lässt, wie Russland sich das ausgemalt hat oder wie Wladimir Putin sich das ausgemalt hat. Aber die Folgen dieses Krieges, die werden auch nach dem Krieg lange, natürlich die Gesellschaft, aber auch die Wissenschaft, auch, muss man hinzunehmen, unseren Blick und auch unseren wissenschaftlichen Blick auf die Region verändern. Und ich glaube, da sind wir noch gar nicht angekommen, dass wir uns die Dimensionen dessen ausmalen können.
Berlin ist in den letzten Jahren zu einem Zentrum für geflüchtete und gefährdete Wissenschaftler geworden. Forscher und Forscherinnen aus der Türkei, aus Syrien, dem Irak und vielen weiteren Ländern finden hier Unterstützung. Dank der Universitäten, der Einstein-Stiftung, des Deutschen Akademischen Austauschdienstes oder der Philipp-Schwarz-Initiative von der Alexander von Humboldt-Stiftung. Auch Ihnen, Frau Marx-Julian, wurde das hier ermöglicht. Wussten Sie, als Sie kamen, was Sie hier erwartet?
Also ja, ich wusste es. Also ich war zwischen 2009 und 2011 schon in Berlin am Zentrum Moderne Orient, erst als Jumi, dann als Alexander von Humboldt Stipendiaten. Also die Stadt war mir also bekannt und ich hatte schon einige Kontakte. Aber interessanterweise, Berlin hat eine lange Geschichte als Zufluchtsort oder neue Heimat für verschiedene Gruppen von Migranten aus der Türkei. Die Führung des jungtürkischen Regimes nach dem Ersten Weltkrieg, die Gastarbeitermigranten der 50er und 60er Jahre oder die politischen Migranten der 70er und 80er Jahre. So, jetzt ist die sogenannte neue Welle aus der Türkei, kam vor allem in den letzten 50 Jahren.
Wenn Sie hier in die Stadt kannten,
ja,
dennoch dürfte das deutsche akademische System deutlich anders gewesen sein, als Sie es kannten. Welche Hürden mussten Sie nehmen?
Also das größte Hürde ist natürlich die Sprache. Es ist nicht einfach, als 40-jährige Frau oder Mann im Exil Deutsch zu lernen. Das zweite Problem ist das Fehlen eines beruflichen Netzwerks. Eine akademische Karriere ist ein sehr eng geknüpftes Netz. Wenn man sein Netzwerk verliert, verliert man auch seine Chancen. Und der Aufbau oder der Einstieg in solche Netzwerke in Deutschland besonders schwierig für Latecomers. Die Prekarität der akademischen Arbeitsplätze, nicht nur in Deutschland, sondern also weltweit auch, ist das andere zentrale Problem. Also wie Frau Sasse hat gesagt, in Deutschland sind fast alle akademischen Stellen befristet und von kurzer Dauer. Aussichten auf eine unbefristete Stelle, gar auf eine Professur, gibt es kaum. Und es ist extrem deprimierend, jedes Jahr oder alle 2 Jahre einen neuen Job zu suchen. Diese Unsicherheit ist sehr belastend. Also Frist ist Frust, sagt das Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft. Und es ist genau so. Man lebt in der Angst, keine Visumsverlängerung zu erhalten und sein fragilen Aufenthaltsstatus zu verlieren. Also die sind die großen Hürden.
Frau Sasse, jenseits der Frist- und Frust-Geschichte, was und wo macht es das deutsche System ankommenden Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen besonders schwer?
Ich glaube, was Sie eben gesagt haben, auf jeden Fall ist die Sprache eine Hürde. Ich glaube, das deutsche akademische System öffnet sich zunehmend dem Englischen, aber das ist noch keine alltägliche Praxis. Und vielleicht kommen eben ja auch nicht alle geflüchteten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mit Englisch hierher. Wenn wir jetzt auch gerade an die Ukraine oder Russland denken, dann ist das nicht immer so. Das heißt also, eine sprachliche Öffnung ist ein Teil davon, aber es ist schon eins, es ist nicht das einzige, aber es ist auch eins der Systeme in Europa oder auch global, wo es schon sehr klare Wege gibt, die mögen nie zu einer Professur führen, aber man muss mehrmals über bestimmte Hürden hinweg und die werden zum Teil von auch problematischen Netzwerken getragen, aber sie setzen eigentlich eine Linearität voraus, mit der man in diesen Markt hineingeht, die natürlich jemand, der jetzt erst ankommt und schon einen Teil seiner Karriere woanders begonnen hat in der Wissenschaft, nicht zurücklegen kann. Also diese Flexibilität, an verschiedenen Stellen einsteigen zu können, die gibt es in Deutschland wenig und auch in anderen wissenschaftlichen Systemen gibt es sie nur begrenzt. Ich habe lange Zeit in Großbritannien gelehrt und geforscht. Da ist das System für Ankommende etwas offener. Das heißt auch nicht, dass alle einen Platz finden werden und alle eine Professur bekommen werden, aber da ist es schon mal ein international offeneres System und auch durch die Art der Stellen und die Qualifikationen, die bis dorthin gebraucht werden, ist ein flexibleres. Also da hängt auf jeden Fall das deutsche System hinterher.
Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen geistessozialwissenschaftlichen und naturwissenschaftlich-lebenswissenschaftlichen Bereichen? Haben es die einen schwerer und die anderen leichter?
Sie meinen jetzt beim Ankommen hier?
Beim Ankommen hier zum Beispiel?
Ja, ich habe nicht so viel Einblick in den natur- und lebenswissenschaftlichen Bereich und insbesondere was geflüchtete Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen angeht. Ich stelle mir zum einen vor, dass die sprachliche Barriere weniger entscheidend ist, da dort noch viel mehr, an welchem Ort man auch forscht, Englisch einfach eine Voraussetzung ist, dass man häufig in viel größeren Zusammenhängen forscht und somit vielleicht auch als Teil eines internationalen Forschungsteams, Forschungsverbundes, vielleicht eher an andere Orte dieses Verbundes gehen kann. Das wird wieder, ich will das nicht schönreden, das wird nicht allen die Möglichkeit geben, aber ich glaube, die Strukturen sind andere und von einer anderen Größe und auch internationaler, sodass es zumindest im Vergleich zu geistes- und sozialwissenschaftlichen Projekten mehr Leuten ein gewisses Dach bieten kann.
Also für mich auch, ich weiß nicht, was passiert beim Naturwissenschaftlern so viel, aber also im Geistwissenschaften auch, es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen Historikern, Politikwissenschaftlerinnen, also wie ich, und zum Beispiel Psychologen oder Philosophen und so weiter. Also im wie es ich sehe in Deutschland, es ist einfacher, wenn man mit ein Area Studies beschäftigt ist, also das als Expert in für einem Land, für einem Ort zu sein, ist besser. Also ich fühlte mich glücklich, dass ich habe diese Expertise über das Osmanische Reich, über 19. Jahrhundert, das über Geschichte. Nicht so viele deutsche Akademiker arbeiten im Archiven mit osmanische Schreiben und so weiter und so fort. Aber in Philosophie gibt es hier schon so viele Hegel-Expertinnen. Also ein Hegel-Experten aus der Türkei ist nicht so interessant hier in Deutschland, finde ich.
Das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Das hat vielleicht bei Ihnen gepasst, aber ich sehe das natürlich auch im Kreis von meinen Bekannten, die jetzt zum Teil aus der Ukraine herkommen. Die sind nicht alle oder verstehen sich nicht als Ukraine-Experten, Expertinnen. Das sind sie auf irgendeine Art und Weise natürlich, aber ihre Forschung mag zu ganz anderen Themen sein. Und dann hier anzukommen, sie werden halt hier auf jeden Fall in den Sozialwissenschaften vor allem erstmal so wahrgenommen und so denkt man auch jetzt drüber nach, wo kann man sie jetzt integrieren in Projekte. Das macht erstmal an der Oberfläche Sinn, aber das ist nicht unbedingt ihr Forschungsgebiet. Und ich glaube auch wenn es manchmal diesen glücklichen Zufall geben mag, wie Sie ihn schildern für sich selber, sind ja die Area Studies generell nicht der am stärksten aufgebaute Bereich der Geisteswissenschaften, der Sozialwissenschaften. Im Gegenteil, das variiert so ein bisschen nach regionalem Fokus, denke ich, und nach Disziplin. Aber das ist insgesamt ja ein Bereich, der eher kleiner geworden ist als größer. Und eigentlich merkt man in solchen Krisensituationen im Krieg, merkt man eigentlich auch, was für Expertise, auch wissenschaftliche Expertise, man eigentlich bräuchte. Aber man hat sie auch lange Zeit nicht versucht, auch institutionell zu stärken bei uns, davon mal ganz abgesehen, was jetzt auch an neuer Expertise hinzukommt.
Wir sind am Ende unseres Gespräches angekommen. Versuchen wir trotz der schwierigen Lage doch mal einen Blick in die Zukunft, nämlich wie kann Kooperation aussehen mit russischen, ukrainischen, türkischen Wissenschaftlern?
Also wenn man es optimistisch formuliert, dann denke ich, dass wir mit Blick auf die Ukraine jetzt eigentlich an einem Punkt viel zu spät und durch einen Krieg erst gekommen sind, wo wir einen Teil in Europa überhaupt erstmal richtig wahrnehmen. Und das heißt ja, dass sich daraus auch viele Fragen ergeben, dass sich aus den durch den Kriegskontext ergebenen Kooperationen, die vor Ort stattfinden werden, jetzt hier durch die verschiedenen Förderprogramme, werden sich neue Perspektiven eröffnen. Es gibt natürlich jetzt noch mehr als vor dem Krieg zu erforschen. Das heißt, es ist ein Wandel unserer Perzeption, wenn wir auf die Region schauen. Und man hätte sich wünschen können, dass das früher passiert und ohne Krieg. Aber das muss, glaube ich, das Ziel sein, dass jetzt auch die Verantwortung gewachsen ist, den Krieg auch zu dokumentieren und Folgen auch wissenschaftlich zu erfassen. Wenn es um Kontakte und um Strukturen auch in der Ukraine, wie wir es kurz schon diskutiert hatten, zu erhalten. Also es geht nicht nur um Wissenschaft bei uns, sondern es geht um Wissenschaft in der Ukraine, das weiter zu ermöglichen. Wenn wir an Russland denken, kann eigentlich unsere realistische Hoffnung gerade sein, dass auf gerade dieser Ebene der individuellen Kooperation, die aber gerade in den Geistes- und Sozialwissenschaften sehr wichtig ist, dass dort Kontakte erhalten bleiben. Also momentan kann ich mir selber schwer ausmalen, wie wirklich genaue gemeinsame Arbeit an Projekten aussehen kann. Aber für den Moment wird es darauf ankommen und wir erhalten täglich von russischen Kollegen und Kolleginnen E-Mails, Briefe, sie wollen weiter mit uns in Verbindung bleiben, sie fühlen sich schon isoliert, sie werden weiter isoliert werden. Das heißt, ich glaube, es geht eher um auf dieser persönlichen Ebene, gerade um das Kontakterhalten, wie wirklich konkrete Projekte umgesetzt werden können. Das ist mir sehr unklar, das wird, glaube ich, auf lange Zeit sowohl durch die Folgen des Krieges als auch durch das repressive System in Russland nicht möglich sein.
Also alle Formen der Unterstützung sind sinnvoll, finde ich, also kurzfristig oder langfristig oder da oder hier. Es sollte Unterstützung für das Exil, also auch, als auch Unterstützung für die lokalen Strukturen geben. Jeder hat einen anderen Bedarf. Ich wollte das Land verlassen, also in meinem Fall, aber meine Freunde und Kollegen an der Borsici-Universität zum Beispiel jetzt wollen bleiben und die demokratischen Abläufe an ihrer Universität verteidigen. Also ich sehe die Wissenschaft als Ganzes und akademische Autonomie und Freiheiten sowie die demokratischen Werten als universell. Also was bei Borsici passiert, ist meiner Meinung nach für alle von Belang. Eine genaue Beobachtung der Ereignisse an Hochschulen in der Türkei, in Russland, also in alle diese autoritären Länder, wäre als Unterstützung sehr nützlich.
Freie Forschung in autoritären Ländern war das Thema. Danke an Gwendolin Sasse, Zentrum für Osteuropa und internationale Studien, und Nazan Maksudian, Centre Marc Bloch. Ich bin Thomas Prinzler. Die nächste Ausgabe des BR50 Podcasts gibt es dann in 4 Wochen.
Berlin Research. Forschung in Berlin. Der BR50 Podcast.